SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen. Der Bundesrat hält Wort. Die Hausärzte bekommen 200 Millionen Franken mehr. Weg mit dem Pflichtteil für Eltern. So will der Bund das Erbrecht erneuern. Warten auf die Schlepper vom Festland, wie syrische Flüchtlinge wochenlang im Mailänder Hauptbahnhof ausharren. Und vor dem Match Schweiz-Frankreich heute Abend um 9, die Fußballlegende Fritz Künzli im Tagesgespräch heute Mittag um 1. Rendezvous mit Simon Loy und Andi Lüscher.
Die Schweizer Hausärzte werden für ihre Arbeit künftig besser entschädigt. Insgesamt sollen sie von den Kostenträgern 200 Millionen Franken mehr bekommen als heute. Das hat der Bundesrat so festgelegt. Es handelt sich dabei um eine Umverteilung, denn die Spezialisten bekommen künftig 200 Millionen Franken weniger für gewisse technische Leistungen. Rechtlich läuft die Umverteilung über eine Anpassung des Ärztetarifs TARMET. Seit anderthalb Jahren kann der Bundesrat selber Anpassungen vornehmen, wenn sich die Parteien nicht einigen können. In der Schweiz soll es nun doch keine obligatorische Erdbebenversicherung geben, zumindest wenn es nach dem Bundesrat geht. Das Parlament hatte vor 2 Jahren den Bundesrat beauftragt, eine solche Versicherung einzuführen. Die konkreten Vorschläge des Bundesrats stießen bei den Kantonen allerdings auf Ablehnung. Der Bundesrat schreibt deshalb, eine obligatorische Erdbebenversicherung lasse sich heute in der Schweiz nicht umsetzen. Er beantragt dem Parlament, eine entsprechende Motion fallen zu lassen. Im Bundeshaus ist die Sommersession von National- und Ständerat zu Ende gegangen, mit den Schlussabstimmungen zu 18 Vorlagen. Die Räte empfehlen, gleich 3 Volksinitiativen abzulehnen. Und zwar die sogenannte Ecopop-Initiative, welche die Zuwanderung aus dem Ausland beschränken will, die Initiative, welche die Pauschalbesteuerung von reichen Ausländern abschaffen möchte, und schließlich die Initiative mit dem Titel «Rettet unser Schweizer Gold». Die Initianten verlangen unter anderem, dass alle Schweizer Goldreserven in der Schweiz gelagert werden müssen. Der Besitzer des Restaurants Utokulm auf dem Uetliberg in Zürich muss einige Gebäudeteile abreißen lassen. Das hat das Bundesgericht entschieden. Es gebe keine gültige Baubewilligung dafür und eine solche sei in naher Zukunft auch nicht möglich. Die abzureißenden Gebäudeteile, die Einfassung und die Überdachung einer Terrasse, liegen außerhalb der Bauzone und in einem Gebiet, das im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmäler eingetragen ist. Die EU und die Schweiz wollen ihren Streit um Unternehmenssteuern beilegen. Die Finanzminister haben eine entsprechende Erklärung abgegeben. Die Schweiz will beispielsweise ihre Steuern für Holdinggesellschaften anpassen. Dies erachtet die EU als wettbewerbsverzerrend. Wie die Anpassungen genau aussehen sollen, will der Bundesrat im Herbst entscheiden. Danach geht die Vorlage ins Parlament. Sollten die Anpassungen nicht zur Zufriedenheit der EU ausfallen, behält sich die EU weitere Vergeltungsmaßnahmen gegen die Schweiz vor. Im Osten der Ukraine hat die Armee nach eigenen Angaben rund 300 Separatisten getötet. Eine unabhängige Bestätigung dieser Zahl liegt bis jetzt nicht vor. Ein Anführer der Rebellen sprach von, Zitat, «schweren Verlusten». Laut der Armee wurden die Separatisten bei den bislang heftigsten Kämpfen getötet in der Stadt Krasny Liman. Diese befindet sich seit Anfang Monat unter der Kontrolle der Regierungstruppen. Bei den Gefechten seien auch 7 Regierungssoldaten getötet und rund 30 verletzt worden. Ein Bombenanschlag in Syrien hat zahlreiche Opfer gefordert. Gemäß der staatlichen Nachrichtenagentur Syriens starben über 30 Menschen, mehr als 50 wurden verletzt. Laut ersten Angaben explodierte eine Autobombe in einem Dorf, das vom syrischen Regime kontrolliert wird. Für den Anschlag im Westen des Landes macht die Nachrichtenagentur Rebellen verantwortlich. Über 51 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht vor Vertreibung und Not. So viele wie noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg, erklärt das UNO-Flüchtlingshilfswerk zum heutigen Weltflüchtlingstag. 33 Millionen davon seien sogenannte Binnenvertriebene, also Menschen, die innerhalb ihres Landes geflohen seien. Und mehr als die Hälfte der Flüchtlinge sei weniger als 18 Jahre alt. Im Westjordanland ist ein 14-jähriger Palästinenser getötet worden. bei Zusammenstößen zwischen israelischen Soldaten und palästinensischen Demonstranten. Das teilte das Spital in Hebron mit. Zudem nahmen die israelischen Streitkräfte nach eigenen Angaben erneut 25 Palästinenser fest. Diese Ereignisse hängen mit der Suche der Armee nach 3 jungen Israeli zusammen, von denen seit 8 Tagen jede Spur fehlt. Die Armee verdächtigt, die palästinensische Hamas hinter der Entführung zu stecken. Das Wetter. Heute scheint vielerorts die Sonne, im Osten ist es aber häufiger bewölkt und örtlich fällt etwas Regen. Morgen scheint dann für alle die Sonne und es wird 24 bis 28 Grad warm.
Wenn 2 sich streiten, entscheidet der Dritte und in diesem Fall der Bundesrat. Im Streit zwischen Hausärzten und Spezialisten stärkt der Bundesrat die Hausärzte. Sie verdienen in Zukunft mehr. Geraldine Eicher.
Ab 1. Oktober wird die Arbeit von Haus- und Kinderärzten aufgewertet, die von Spezialärzten weniger gut bezahlt. Sie erhalten 200 Millionen Franken weniger. Dank des technischen Fortschritts hätten Spezialärzte heute weniger Aufwand, begründete Bundesrat seinen Schritt. Und ergänzt Peter Lauener, Sprecher des Innendepartements.
Es gibt einen politischen Willen, die Grundversorger besser zu stellen. Es gab auch eine Volksinitiative dazu. Gleichzeitig müssen wir feststellen, dass der Tarif nicht mehr sachgerecht ist und daher hat man entschieden auf politischer Ebene, dass eine gewisse Besserstellung der Grundversorger stattfinden soll.
Sicher, man müsse die Hausärzte besser stellen, sagt Markus Trutmann, Geschäftsleiter beim Verband der Spezialärzte. Was der Bundesrat aber tue, verstoße gegen das Krankenversicherungsgesetz.
Betroffen von diesem Eingriff sind sehr viele niedergelassene Ärzte, aber auch sehr viele öffentliche und private Spitäler. Diese alle prüfen im Moment den Rechtsweg.
Peter Lauener widerspricht, der Bundesrat handle rechtmäßig.
Der Bundesrat hat seit Anfang Januar die Kompetenz einzugreifen, wenn die Tarife nicht mehr sachgerecht sind und wenn sich die Tarifpartner nicht selber einigen können. Diese beiden Bedingungen sind erfüllt.
Nicht nur am Vorgehen des Bundesrats stoßen sich zahlreiche Ärzte, auch an der Summe. Die 200 Millionen Franken beruhten auf keinen Berechnungen, sondern auf Willkür.
Die Hausärzte wollten 350 Millionen. Der Bundesrat hat ihnen 200 Millionen geschenkt. Als Gegenleistung haben die Hausärzte ihre Volksinitiative zurückgezogen.
Die Tarifänderung werde auch die Versicherten treffen. Es entstehe nämlich eine verkappte Praxisgebühr, sagt Markus Trutmann vom Verband der Spezialärzte.
Die Patienten werden für jede Sprechstunde beim Hausarzt einen Zuschlag von ca. 10 Franken bezahlen müssen. In der Regel aus dem eigenen Sack, wegen dem Selbstbehalt.
Das stört auch Patientenschützerin Margrit Kessler. Dennoch kann sie damit leben.
Ich kann das unterstützen, aber es muss vorübergehend sein. Es kann nicht sein, dass wir 9 Franken dann für immer bezahlen. Es müssen Abstriche gemacht werden bei Spezialisten, die gut verdienen.
Obschon sie 200 Millionen Franken mehr erhalten, sind auch die Hausärzte nur halb zufrieden. Für sie müsste die Besserstellung über eine Gesamtrevision der Ärztetarife laufen. Und die Augenärzte haben bereits Kampfmaßnahmen angedroht. Sie wollen die bundesrätlich verordneten Tarife einfach nicht umsetzen.
Rendezvous mit diesen Themen geht's weiter. Endstation Milano Centrale. Tausende Flüchtlinge aus Syrien gestrandet in Norditalien. Die Wahl zwischen schlecht und schlecht.
Airstrikes, yeah, who, where and how. Additional troops, how do you do that? You know, there are no good options right now.
Wie die USA dem Irak zu Hilfe kommen sollen, ohne wieder kriegen zu müssen. Und jetzt gleich, nach dem Bestatter wird abgerechnet, wie das neue Erbrecht in der Schweiz aussehen soll. Wer erbt wie viel? Eine Frage, die in vielen Familien viel zu reden und nicht selten auch Anlass für bösen Streit gibt. Heute ist es so, dass die Geliebte eines verheirateten Mannes unter Umständen mehr erbt als die Lebenspartnerin eines ledigen Mannes. Und Nicht-Familienmitglieder können, wenn es ums Erben geht, kaum berücksichtigt werden. Kurz, das Erbrecht ist nicht mehr zeitgemäß. Im Moment ist der Bund dabei, es flexibler zu gestalten und alte Zöpfe abzuschneiden. Sarah Nowotny.
Der Mann beschützt Ehefrau und Kinder auch nach dem Tod. Sie erben je die Hälfte seines Vermögens. Das ist die Idee hinter dem Schweizer Erbrecht, das 1912 in Kraft getreten ist. Ein Grundsatz, der laut dem Zürcher Rechtsprofessor Peter Breitschmidt heute noch gilt. Breitschmidt hat für den Bund eines jener Gutachten geschrieben, welche die Richtung für das neue Erbrecht vorgeben.
Erbrecht ist Bewahrung, Weitergabe von Vermögenswerten unter den Generationen.
Deshalb wird der Bund beim Erbrecht nicht alles über den Haufen werfen, doch einen Teil schon. Denn heute leben die Menschen anders als vor 100 Jahren. Die klassische Familie wird seltener, man lebt viel länger. Es tauchen neue Fragen auf. Zum Beispiel, ist es sinnvoll, dass Menschen ohne Ehepartner und ohne Kinder ihren Eltern einen Teil des Vermögens vermachen müssen? Rechtsprofessor Breitschmidt findet, den Pflichtteil für Eltern brauche es nicht mehr. Ehepartner und Kinder hingegen müssten weiterhin in jedem Fall einen Teil des Erbes erhalten. Aber nicht mehr 75% wie heute.
Ich würde ganz klar die Pflichtteile runterfahren, die Pflichtteile der Nachkommen.
Doch Breitschmidt will noch mehr. Er fordert auch eine Pflichtteilobergrenze von 2 bis 3 Millionen Franken. Mehr soll niemand einem einzelnen Nachkommen vererben müssen. Dieser Betrag erscheint ihm angemessen.
Denn wer sein Leben mit 2 oder 3 Millionen Erbschaft nicht zu organisieren vermag, der wäre wahrscheinlich auch mit 20 oder 30 Millionen nicht sehr viel glücklicher geworden.
Weniger für die direkten Nachkommen, dafür mehr für andere. Das ist Breitschmidts zentrale Idee. Er möchte, dass jeder und jede flexibel vererben kann, zum Beispiel dem Stiefkind etwas mehr hinterlassen oder auch Nichtfamilienmitgliedern. Denn wer länger lebt, pflegt zum Beispiel auch längere und intensivere Freundschaften.
Insofern, glaube ich, ist unser gesamthaftes Beziehungsverhalten, sind unsere Kontakte vielfältiger geworden. Und das muss sich dann irgendwie auch in den Testiermöglichkeiten abbilden können.
Braucht es also neue Pflichtteile? Sollen etwa Konkubinatspartner zwingend ein Stück vom Erbkuchen erhalten? Für die Gleichstellung von Verheirateten und Unverheirateten ist FDP-Ständerat Felix Gutzwiller. Er hat die Revision des Erbrechts überhaupt ins Rollen gebracht und sagt zum Thema Konkubinat:
Es kann nicht sein, dass man 20 Jahre eben beispielsweise mit jemandem zusammenlebt, Pflegeleistungen beispielsweise eine große Rolle spielen, falls ein Altersunterschied da ist und dann der Partner oder die Partnerin nicht adäquat bedacht werden kann.
Gutzwiller hat im Parlament bis jetzt aber nur eine Minderheit überzeugt. Die vollständige Gleichstellung von verheirateten und ledigen Erben ist im Moment unrealistisch. Dafür profitieren vielleicht wohltätige Organisationen vom neuen, flexibleren Gesetz. Gutzwiller sagt, wenn die Menschen freier in der Wahl ihrer Erben sind,
dann werden sie sich auch überlegen können, was tue ich mit diesen vermehrten Mitteln? Will ich die Flexibilität benutzen, um beispielsweise mehr Karitatives zu tun, Stiftungen zu begünstigen, selber eine Stiftung zu machen?
Bis Ende Jahr sollte klar sein, ob dies möglich wird. Der Bund will bis dahin einen Gesetzesentwurf präsentieren.
Die Zahl ist gewaltig. 50 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Das ist mehr als die ganze Bevölkerung Spaniens. Und es sind so viele Menschen wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Konflikte treiben die Menschen aus ihrem Land und viele landen in Europa. Zum Beispiel im Hauptbahnhof von Mailand. Von dort ziehen sie weiter nach Nordeuropa oder versuchen es zumindest. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis war für uns in Mailand.
Il treno Eurocity 320 di Trenitalia per Zurigo è in partenza dal binario 6.
Der Eurocity von Mailand nach Zürich steht bereit. Auch in diesen Zug sind ein paar Syrer eingestiegen. Die Schweiz sei aber nicht das Hauptziel, sagt Manuela Brienza, Leiterin der fliegenden Empfangsstelle im Hauptbahnhof von Mailand.
La loro volontà è quella di andare nei paesi del Nord Europa, principalmente in Svezia e in Germania.
Die meisten wollen nach Schweden oder Deutschland. Die Schweiz ist vor allem Durchreiseland. Sie wollen nach Schweden oder Deutschland, weil sie dort häufig schon Freunde oder Verwandte haben, die ihnen helfen können.
La diaspora siriana in questi paesi.
Seit Ausbruch des Bürgerkrieges in Syrien haben Zehntausende das Land verlassen. Wie immer bei solchen Fluchtbewegungen. Ein Teil der Flüchtlinge landet mit einigen Monaten Verzögerung in Südeuropa, meist in Griechenland oder Italien. Griechenland erreichen sie über die Türkei, Italien über Libyen und dann das Mittelmeer.
Dal 1 maggio circa un 3.000-4.000 persone.
Seit wir von der Stadtverwaltung Mailand am 1. Mai unser Empfangsbüro im Bahnhof wieder eröffnet haben, sind gegen 4.000 Syrer hier durchgezogen. Seit vergangenem Oktober hingegen sind sogar 10.000 Syrer in Mailand gestrandet.
Circa 10.000 persone.
Jeden Tag um 14 Uhr stellt Manuela Brienza ihr Tischchen im Hauptbahnhof Mailand auf, um die Personalien der wartenden Syrer aufzunehmen, Babymilch an die Allerkleinsten zu verteilen und Übernachtungsmöglichkeiten in Mailand zu organisieren. Bis zu 1000 Flüchtlinge aus Syrien beherbergt die lombardische Hauptstadt.
Di queste persone solamente 10 fino ad ora hanno fatto richiesta d'asilo di protezione internazionale in Italia.
Von den 10.000 Flüchtlingen, die bis heute hier durchgereist sind, haben nur gerade 10 um politisches Asyl in Italien gebeten. Italien dient für sie als Eintrittstor nach Europa, aber hier bleiben? Nein, das wollen sie nicht. Sie wissen, dass ihnen Italien keine Zukunft bieten kann. Es ist selber zu fest am Anschlag.
E di non restare qui in Italia.
Manuela Brienza hat festgestellt, dass die Flüchtlinge seit einigen Monaten länger in Mailand bleiben als jene, die im vergangenen Herbst ankamen. Sie vermutet, dass damals die Begüterteren in Mailand landeten und deshalb weniger lang brauchten, um Geld für die Weiterreise zu organisieren. Und Geld, das brauchen sie. Denn auch ab Mailand wenden sich viele Syrer an Schlepper, da sie nicht wissen, wie sie sicher über die französische oder schweizerische Grenze kommen können. Manuela Brienza weist mit leichtem Kopfnicken auf zwei Männer. Scafisti, Schlepper. Sie könne leider nichts gegen die unternehmen, sagt sie. Auf einem Bänkchen in der mächtigen Halle des Bahnhofs sitzt eine achtköpfige Familie. Der Vater, ein etwa 45 Jahre alter Mann, mit warmen Augen, aber dunklen Ringen darunter, erzählt. Am 19. Dezember 2012, also vor über eineinhalb Jahren, verließen wir unser Haus in Syrien. Mit dem Flugzeug gingen wir nach Ägypten. In Alexandria wollten wir mit einem Schlepperboot nach Süditalien. Die Route gab es aber nicht mehr. Die italienische Marine hatte alle Schlepper festgenommen. Wir blieben ein paar Monate in Kairo, wo ich mich als Zimmermann durchschlug. Dann schlossen wir uns einer anderen Flüchtlingsgruppe an. 5 Monate lang zogen wir zu Fuß und per Bus durch Ägypten, Tunesien, dann Libyen, bis wir in Benghazi landeten. Dort arbeitete ich wieder ein paar Monate lang. Ich wurde sehr schlecht behandelt und sehr schlecht bezahlt. Anfang Mai wagten wir die Flucht über das Mittelmeer. Nach 3 Tagen fischte uns ein Öltanker aus dem Meer und brachte uns nach Sizilien. Wir kamen in ein Lager. Nach ein paar Tagen sagte uns die Leitung, geht weiter, wir haben keinen Platz mehr. Also zogen wir über Catania nach Norditalien. Nach 3 Tagen kamen wir in Mailand an. Hier ruhten wir uns etwas aus. Heute Morgen bestiegen wir den Zug an die französische Grenze bei Ventimiglia. Doch die französischen Zöllner entdeckten uns und schickten uns nach Mailand zurück. Jetzt sind wir wieder hier. $13.000 hat uns die ganze Flucht gekostet. Wir möchten nach Belgien oder Holland. Dort haben wir Freunde. Es ist klar, dieser Mann und seine Familie werden es wieder versuchen. Sie sind so nah am Ziel.
Il treno Intercity 6-7-5 di Trenitalia per 20 miglia è in partenza dal binario 20. Ferma Milano Rogoredo, Pavia, Voghera, Genova, Piazza Prima.
Rendezvous 11 Minuten vor 1. In den USA sind viele Menschen besorgt, denn Präsident Obama schickt weiteres Militärpersonal in den Irak, genau gesagt 300 Leute.
We will be prepared to take targeted and precise military action if and when we determine that the situation on the ground requires it.
Die USA seien bereit, nötigenfalls auch militärisch einzuschreiten, so Obama. Doch genau davor fürchten sich die Amerikaner, dass die Vereinigten Staaten wieder in den Krieg hineingezogen werden könnten. Beat Soltermann aus den USA.
Die Krise im Irak beschäftigt auch die Menschen in Washington D.C.
I think President Obama is in a very difficult circumstance with the Iraq situation.
Präsident Obama stehe vor schwierigen Entscheidungen, sagt ein Mann in den 40ern. Er findet es gut, dass Obama nun zuerst mal 300 Militärberater in den Irak schickt und nicht einfach losschlägt.
I think additional combat troops would be more destabilizing in the Middle East.
Noch mehr Soldaten schicken, das könne den Mittleren Osten destabilisieren, glaubt er. Man müsse nur an Syrien denken oder an Iran, Saudi-Arabien. Das könne zu einer großen Herausforderung werden.
Would be challenging.
Ähnlich sieht das auch Brian, der soeben aus einem Fastfood-Restaurant kommt.
The mistakes have already been made.
Die Fehler seien eh schon gemacht worden, sagt er. Nun seien die USA verpflichtet, den Irakern zu helfen, aber so, dass die Amerikaner nicht schon wieder jahrelang im Irak sein müssten. Die Lage in den Griff bekommen, ohne viel Blut zu vergießen, das ist auch für die Menschen außerhalb der Hauptstadt der beste Plan. Gemäß einer neuen Umfrage sind knapp 3/4 aller Befragten gegen den Einsatz amerikanischer Soldaten im Irak. Genug von den Kriegen haben auch viele Politiker. Die demokratische Minderheitsführerin im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi, mahnte den Präsidenten gestern zur Vorsicht, als der Einsatz der Militärberater bekannt wurde. Die Zahl der am Boden stationierten Soldaten habe erfahrungsgemäß die Tendenz zu steigen. Die Republikaner haben sich seit den Zeiten von Präsident George W. Bush ebenfalls gewandelt. Die Tea Party-Vertreter und der libertäre Flügel der Partei schauen heute stärker aufs Geld und wollen keine Milliarden für Kriegsabenteuer mehr ausgeben. Umso lauter äußern sich jene Republikaner, die stärker intervenieren wollen. 300 Militärberater würden keinen Unterschied machen, sagte etwa Senator Saxby Chambliss gegenüber CNN. Die Frage, ob er denn Luftangriffe oder Bodentruppen wolle, beantwortete der Republikaner nicht.
Well, listen, the president's got good military advisors around him.
Der Präsident habe genug Berater, da brauche es ihn nicht auch noch. Ähnlich hilflos agiert auch Senator John McCain. Auch er kritisiert Obama heftig. Doch bessere Ideen als der Präsident hat auch er nicht, wie McCain offen zugibt. Alle Aktionen hätten ihre Nachteile.
There will always be some rebuttal to it. I mean, airstrikes, yeah, who, where and how, additional troops, how do you do that? You know, there are no good options right now.
Es gebe im Moment eben nur schlechte Optionen. Zumindest in diesem Punkt würde ihm selbst sein Widersacher Obama zustimmen.
Wenn eine verstorbene Person kremiert wird, wird nicht alles zu Asche. So bleibt zum Beispiel Gold zurück aus Zahnkronen und Eheringen. Im Schnitt sind das über 2 Gramm Gold pro Person. Was machen damit? Die Stadt Solothurn verkauft dieses Gold. Das wurde letzten Herbst bekannt und löste einige Diskussionen aus. Auch bei den Feuerbestattern selbst. Nun hat sich deren Berufsverband Ethikrichtlinien gegeben. Alex Moser.
Bei Kremationen landet landesweit jährlich Gold im Wert von knapp 4 Millionen Franken in den Urnen, schätzen Fachleute. Und dort in den Urnen soll es auch bleiben, erklärt der Präsident des Verbands für Feuerbestattung, Marc Lüthi.
Wir haben beschlossen, dass wir generell das Zahngold in der Asche, in der Urne lassen. Wenn Ausnahmen vorkommen, dann sollen sie gegenüber den Hinterbliebenen klar deklariert werden. Und auch die Vermögensverwendung nachher soll klar deklariert werden.
Die meisten Krematorien werden sich jedoch an die Regelung des Verbands halten. Die Ausnahmeregelung wurde vor allem wegen des Krematoriums Solothurn gemacht. In Solothurn ist Stadtschreiber Hans-Jürg Boll nach wie vor davon überzeugt, dass die Stadt das Gold aus der Asche der Toten verkaufen soll.
Also das eine ist, dass es darum geht, dass diese relativ seltene Edelmetalle sind, die immer noch unter sehr schwierigen Bedingungen abgebaut werden. Denken Sie an Gold. Und deshalb sind wir der Meinung, es macht eigentlich keinen Sinn, dieses Gold dann auf unserem Friedhof zu verteilen. Und der zweite Grund ist auch aus umweltschützerischen Überlegungen. Wenn ich schon die ganzen Rauchgasreinigungsanlagen einbauen muss, dann finden wir es eigentlich sinnvoll, wenn ich auch die Feststoffe aus der Asche aussortiere.
Der Verband der Feuerbestatter hat in diesem Zusammenhang aber ethische Bedenken und auch rechtliche. Wem gehört das Gold? Dem Toten? Den Angehörigen? Die Stadt Solothurn stellt sich auf den Standpunkt, dass es der Stadt gehört und geht davon aus, dass sich niemand auf einen Rechtsstreit einlässt.
Es ist ja auch so, dass es im Normalfall ist es ja nicht so viel, also in Franken, was da verdient oder zurückgeholt werden kann. Und da gehen wir davon aus, dass man das eigentlich sich schon von dem trennt und damit einverstanden ist.
Dass man das Gold einfach mit den Toten bestattet, ist auch den Feuerbestattern nicht egal. Marc Lütti wirft die Frage auf, was mit dem Gold passieren soll, wenn die Gräber nach Jahrzehnten aufgelöst werden.
Die Frage ist, was passiert mit der Asche nach Ablauf der Ruhefrist? Das ist die entscheidende Frage. Und da stellen wir uns tatsächlich grundsätzliche Fragen, ob dann nicht eine Verwendung dieser Materialien möglich wäre.
Das Geschäft mit dem Gold der Toten dürfte in den nächsten Jahrzehnten sowieso nicht mehr so lukrativ sein. Schließlich werden immer weniger Goldfüllungen gemacht und mit Keramikfüllungen lässt sich kein Geld verdienen.
Das war ein Bericht von Alex Moser im Rendezvous, 5:01. Und jetzt zu dem Sportereignis des Tages. Schweiz gegen Frankreich an der Fußball-WM. Das löst besonders in der Westschweiz große Gefühle aus. In diesem Nachbarschaftsduell gab es zuletzt dreimal ein Unentschieden, wobei die Schweiz jedes Mal dem Sieg näher stand als Frankreich. Peter Schnieder aus Brasilien.
In der Qualifikation für die Fußball-Weltmeisterschaft 2006 sowie an der Endrunde trafen die Schweiz und Frankreich aufeinander. Mit dabei war dazumal schon Assistenztrainer Michel Bon. Er, der gestern seinen 60. Geburtstag feierte, sagte, man könne das Frankreich von früher mit dem jetzigen nicht mehr vergleichen.
Jetzt, es ist mehr offensiv, sie haben wirklich eine große offensive Kraft.
Das liegt an Trainer Didier Deschamps. Dem ehemaligen Weltmeister sei es gelungen, aus dem zerstrittenen Kader von 2010 in Südafrika wieder eine Einheit zu formen, meint Michel Pont.
Der Teamgeist und die Stimmung in der Mannschaft, alles ist jetzt geregelt, alle Probleme zwischen Spieler und Staff und Verband.
Für den Assistenztrainer der Schweiz ist klar, Frankreich ist heute in der Favoritenrolle.
Frankreich hat immer ein hohes Potenzial, fußballerisch, ist klar. Das ist immer eine große Nation des Fußballs. Und jetzt haben sie mit die neue Stimmung in der Mannschaft, diese Potenzial genützt. Und diese Stimmung in der Mannschaft jetzt macht für mich von Frankreich einfach von dem Favorit.
Gegen diesen Favoriten aber muss die Schweiz gewinnen. Mindestens hat Michel Bon diesen Auftrag bei der Abreise nach Brasilien aus der Westschweiz erhalten, sagt der Genfer.
Ich kann sagen, dass in Westschweiz das Spiel ist unglaublich wichtig und vor der Weltmeister, also alle überall in der Westschweiz haben nur von Frankreich gesprochen und nicht von Ecuador oder von Qualifikation oder Achtelfinale. Oh, wie schlagen Frankreich, bitte.
Die Art von Frankreich und den Umgang mit dem Erfolg im Fußball kommen in der Westschweiz nicht so gut an.
Frankreich ist immer, sie gewinnen zwei Spiele und sie sind sofort Weltmeister. Und es nervt uns ein wenig in Westschweiz.
Auch darum sei ein Sieg gegen Frankreich in der Westschweiz der wichtigste Auftrag an dieser WM, erklärt Michel Bon.
Die Franzosen sind immer gegen uns ein wenig überheblich, weil wir sind immer der Kleine und immer der kleine Land des Fußballs. Und in diesem Sinn ist klar, das ist auch ein Teil von einer Revanche und von Stolzheit von der Westschweiz. Die können der große Frankreich schlagen.
Dieses große Ziel wird nicht einfach zu erreichen sein, denn Frankreich hat im letztmöglichen Moment den Weg zu einer Einheit im Team zurückgefunden und könnte, gepaart mit den fußballerischen Qualitäten, sogar zum Geheimfavoriten dieser Weltmeisterschaft werden.
Radio SRF 3 überträgt den Match live ohne Unterbruch. Ja, grillt die Schweiz heute den gallischen Hahn an der WM? Darüber reden wir auch mit der Fußballlegende Fritz Künzli im ersten und vierten nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Andi Lüscher.
Schweizer Hausärzte werden für ihre Arbeit künftig besser entschädigt. Insgesamt sollen sie nach dem Willen des Bundesrats 200 Millionen Franken mehr bekommen als heute, zulasten der Spezialärzte. Die Schweizer Behörden prüfen ab sofort Asylgesuche aus der Ukraine wieder. Der Bundesrat hat entschieden, das Land nach 7 Jahren von der Liste der verfolgungssicheren Staaten zu streichen. Die EU und die Schweiz wollen ihren Streit um Unternehmenssteuern beilegen. Die EU-Finanzminister haben eine entsprechende Erklärung abgegeben. Die Schweiz will beispielsweise ihre Steuern für Holdinggesellschaften anpassen. Wie die Anpassungen aussehen, ist noch Verhandlungssache.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.